Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
So, ich beginne mal mit Gebet und dann starten wir direkt in Teil 5 der Predigtreihe über die Furcht Gottes. Oder die Furcht des Herrn. Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein können. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, Herr, dass deine Gegenwart ist. Das ist, worum es geht und das, was zählt. Wie Mose gesagt hat, der die Verheißung bekommen hat, ein Engel wird vor euch hergehen. Und du hast gesagt, nein, wenn du nicht gehst, wollen wir nicht gehen. Herr, du bist das Kostbarste, was wir haben. Du bist der größte Schatz, den es gibt. Wie du es auch zu Abraham gesagt hast, ich bin dein überaus großer Lohn. Und Herr, wir werden nie in diesem Leben und auch nie in Ewigkeit damit fertig werden, deine Herrlichkeit zu ergründen. Die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe. Die alles übersteigende Liebe des Christus. Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst und leitest, dass wir die Furcht des Herrn mehr und mehr und besser verstehen und dass wir auch sehen, wie attraktiv das ist, besonders heute, Herr, bei diesem wunderbaren Thema, wie attraktiv das ist, die Furcht des Herrn zu ergreifen und darin zu wachsen. Danke, Jesus. Amen. Ja, die Furcht Gottes. Ich habe mich jetzt letzte Woche mit einem guten Freund, der ist auch Prediger und Pastor, getroffen zum Frühstück und er hat mich sehr geehrt. Er hat mir gesagt, dass er meine Predigten über die Furcht Gottes angeguckt hat, beziehungsweise angehört, als er unterwegs war und haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und er war der Annahme, dass quasi mit dem letzten Teil, dass der Schluss war mit der Furcht Gottes und er hat gesagt, nein, das geht noch weiter, da kommt, ist ja noch so viel mehr, was es da zu entdecken gilt. Und das ist für mich immer so ein bisschen eine Gratwanderung, weil auf der einen Seite sind wir keine Bibelschule oder keine theologische Ausbildungsstätte. Aber auf der anderen Seite ist es mir auch ganz wichtig, dass besonders solche wichtigen Themen wie die Furcht Gottes nicht irgendwie schnell abgehakt werden und dass ich bloß gucken muss, dass euch nicht langweilig wird oder dass mein Zuhörer nicht langweilig wird und dass ihr irgendwie den nächsten Kick bekommt und wieder einen neuen Anreiz, wieder die Predigt anzuhören. Genau, aber mir ist es eben wichtig, diese Dinge nicht schnell abzuhaken, sondern wirklich jeden Aspekt einzeln zu betonen, damit wir alle auch ein Fundament bekommen für unser Leben und für unser Glaubensleben und für unsere Frömmigkeit. Denn wenn es etwas gibt, was vielen Christen oder dem Leib Christi im Großen und Ganzen mangelt, dann ist es eine ganz grundlegende Unkenntnis über so viele Themen und Aspekte des Glaubens. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Ja, wir brauchen nicht noch die 100. Predigt über irgendein bestimmtes Thema, was wir alle schon kennen und dann dieselben Bilder und dann dieselben Bibelverse und dann Jahr um Jahr dasselbe, sondern wir möchten uns tief graben in das Wort Gottes, wollen Schätze bergen, die da verborgen sind und möchten davon gestärkt werden. So, ich hoffe, dass ihr da irgendwie auch diese Leidenschaft und diese Sehnsucht danach mitbringt, wie ich sie mitbringe. Genau, wir haben schon 4 Teile, wie gesagt, über die Furcht Gottes gesprochen. Vor 2 oder 3 Wochen war das, da habe ich die letzte Predigt gehabt, über das Thema das Wesen der Furcht Gottes. Rocha hat letzte Woche auch kurz das noch mit angeschnitten, dass es die Furcht Gottes ein Bewusstsein der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes ist und der damit einhergehenden Haltung gegenüber dem Bösen. Und je mehr wir diesen Gott fürchten, desto mehr wird uns bewusst, wie überaus böse das Böse ist und wie überaus herrlich unser Gott ist. Und in diese Richtung wollen wir weitergehen. Und heute geht es um den Lohn der Furcht des Herrn, ja, der Lohn der Furcht Gottes. Es ist ein sehr spannendes Thema Und ich habe einen ganzen Punkt reserviert für die Vorrede. Also es gibt drei Punkte und der erste Punkt ist eher eine Vorrede. Und da geht es um Segnungen versprechen oder auch der Gottautomat. Es ist immer als Prediger eine heikle Sache, Segen zu versprechen, beziehungsweise positive Erlebnisse oder positive einfach Dinge, die einem passieren, ja, wo wir uns gut dabei fühlen, das als Prediger zu versprechen, dass wenn ich hingehe und sage, proklamiere das, das und das oder lebe so und so und dann wird das und das passieren. Das ist nicht immer so einfach. Es gibt einen riesigen Schlag, besonders in der westlichen Welt, der eigentlich nur auf diesem Prinzip beruht. Lebe richtig, bete richtig, gebe richtig und dann passiert dir nur Gutes. Und dann passiert dir das und das und das Positive. Und der Umkehrschluss ist dann immer, wenn du krank bist, wenn du zu wenig Geld hast, wenn dies passiert, da muss irgendwo musst du da was verkehrt gemacht haben, weil Gott kann es ja nicht gewesen sein. Irgendwo musst du da mal gucken, hast du nicht richtig geglaubt oder nicht wirklich vertraut oder hast du irgendwie zu wenig gegeben oder sowas. Das wird natürlich in der Regel nicht so offen angesprochen. Impliziert ist aber impliziert. Und deswegen finden wir oft solche Versprechungen in Predigten nach Gesundheit. Ja, besonders Gesundheit ist uns ja ein sehr hohes Gut. Und Leute fahren drauf ab. Und erst neulich war ich auf so einem YouTube-Kanal, der sehr viele solcher Predigten hat. Im theologischen Jargon nennt man das Name it and claim it. Also benenne es, beanspruche es und dann wird es dir passieren. Und da ging es auch um Heilung und das so diese typische charismatische Lehre von Heilung und dass wir das in Anspruch nehmen können, dass das schon uns gehört und all diese Dinge. Und dann habe ich in den Kommentaren gesehen, da hatte eine Frau geschrieben, ich würde so gern geheilt werden. Ich habe ganz viel, sie hatte irgendeine Krankheit da und ich habe ganz große Schmerzen und irgendwie geht das nicht weg, aber ich will auch nicht zum Arzt gehen. Und dann hatte die verantwortliche Mitarbeiterin da von diesem YouTube-Kanal drunter geschrieben, es ist keine Schande, wenn du das in deinem Herzen noch nicht ergreifen kannst. Hör dir mal diese Predigtreihe an, hör dir mal das an, mach das mal so und dann wird das schon. Und ich dachte mir, meine Güte, und dann ist ja einmal, wenn man da einmal anfängt, dann kommt man da in so einen Strudel, der einen in den Abgrund führt. Und die Versuchung dann zu kommentieren und sich da einzumischen, ist sehr groß, aber ich konnte ihr erfolgreich widerstehen. Jetzt kommt die Abrechnung, ja. Nee. Also es wird Dinge versprochen, Gesundheit, Geld, teilweise sogar Liebesglück, der richtige Ehepartner, all diese Dinge. Und diese Versprechungen oder das Ergebnis solcher Versprechungen sind oft an gewisses Verhalten gekoppelt, wie Spenden, Gehorsam, Proklamieren und so weiter. Oft wird ein einfacher Weg suggeriert, um ein Leben ohne Schwierigkeiten in Bequemlichkeit zu bekommen. Segen wird verstanden als, ich fühle mich gut. Und das, was mich gut fühlen lässt, das passiert. Wer krank ist oder eine Krise durchlebt oder depressiv ist oder andere Probleme hat, hat irgendwas falsch gemacht. Und dieser theologische Ansatz ist viel zu kurz gedacht und auch aus dem Gesamtzeugnis der Schrift nicht zu belegen. Wir können einige Bibelstellen uns raussuchen, ja, das ist wie ich früher, ich habe immer dann von der Torte schon diese Kirschen, wie heißen diese Likörkirschen oder dieses, wenn man so eine leckere Torte macht, dann sind da manchmal auf den Sahnehäubchen dann so Kirschen drauf und die habe ich mir immer, zack, die habe ich mir rausgenommen und genauso können wir ja auch Glaubensleben leben, wir nehmen uns überall diese leckeren Kirschen weg und dann holen wir uns nur das, was uns richtig gut schmeckt und was uns gefällt. Das Problem ist, dass wir ein sehr automatisiertes Gottesbild haben. Wir stellen Gott als einen Automaten hin. Als einen Automat, der funktioniert. Ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, heutzutage gibt es wir hatten das jetzt letztens mal, das Thema mit den Kaugummiautomaten. Früher gab es an jeder Ecke in dem Viertel, wo ich gewohnt habe, so einen kleinen Kaugummiautomaten. Und wenn man dann da 10 Pfennig reingemacht hat und gedreht hat, kam unten dieser Kaugummi raus. Gibt es nur noch ganz selten irgendwo, wo war das, was? im Marienberg, da, ja, da steht noch einer, also wenn ihr da mal so ein Deluxe-Kaugummi euch holen wollt, in Marienberg findet ihr den, im Erzgebirge. Und ein Stück weit behandeln wir Gott als eine Maschine, wenn wir so denken. Die, wenn man sie richtig bedient, das gewünschte Ergebnis ausspuckt. Wenn ich eine Münze reinwerfe, kommt das Ergebnis raus. Wenn ich das und das proklamiere, kommt das Ergebnis raus. Wenn ich so und so viel gebe, kommt das Ergebnis raus. Aber das ist eine, ihr merkt schon, ne? Unser Gott ist keine Maschine. Unser Gott ist eine Person, eine lebendige Person. Eine Maschine ist ein Gegenstand. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir, was für eine Art von Gottesbild wir vermitteln. Wir können 2 Stunden über Heilung predigen und eine gute Art und Weise, wie wir prüfen können, ob diese Lehre wirklich biblisch ist, ist, welches Gottesbild wird vermittelt. Welches Gottesbild kommt dabei rüber? Und wenn dann am Ende ein Gottesbild da ist, es wie eine Maschine ist, eine Maschine, die mir dient, ja, der dafür da ist, damit ich ein bequemes, gesundes, schönes, reiches Leben habe, dann haben wir ein Riesenproblem. Gott ist kein Ding, sondern eine Person. Er handelt gemäß einer Weisheit und in einer Art und Weise, die wir niemals bis ins Letzte verstehen können. Weil Gott Gott ist. Genauso wie eine Ameise sich nicht hinsetzen kann und die Biochemie und den Aufbau unseres Körpers studieren kann und schlaue Bücher darüber schreiben kann, genauso können wir uns als Geschöpfe nicht hinsetzen und uns anmaßen, wir verstehen, wie Gott funktioniert und wie er handelt. Auch wenn wir die Bibel benutzen, auch wenn wir die Bibel kennen, bleibt es dabei, was in Jesaja 55, Vers 9 und in Römer 11, Vers 3 steht. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Er handelt in einer souveränen, jetzt habe ich das Wort gesagt, was ich selber im Predigten manchmal nicht leiden kann, das zu hören. Er handelt aber in einer souveränen Art und Weise und wir können ihn nicht vermenschlichen oder in ein theologisches Schema F packen, wo wir sagen, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann sind wir geheilt. Das funktioniert nicht. Und die Bibel spricht sich auch ganz besonders gegen so eine Vermenschlichung aus. Die Pharisäer hatten so eine Vermenschlichung. Jesus sagt zu ihnen, ihr habt die Stimme Gottes nicht gehört, noch seine Gestalt gesehen. Ihr könnt so etwas nicht tun. Ihr habt ein anderes Bild von Gott aufgerichtet und vermittelt es den Menschen, was nicht der wahren Gotteserkenntnis entspricht. Und Hiob ist das beste Beispiel dafür. Niemand hat so gottesfürchtig und heilig gelebt wie Hiob, ein Mann ohne Tadel, der das Böse meidet und den Herrn fürchtet. Und trotzdem passiert ihm eine Katastrophe nach der anderen. Und das ganze Buch Hiob besteht ja es ist eines der wenigen wirklich theologischen Bücher der Bibel. Ja, da kommen Theologen zusammen und die versuchen, dem Hiob zu erklären. Du leidest, weil du Gott verlassen hast, weil du gesündigt hast, weil du nicht geglaubt hast, weil du dich eingelassen hast mit dem Bösen, weil du in Wirklichkeit doch irgendwo eine Sünde hast. Deswegen leidest du. Und Hiob widersteht dem, was für uns wie eine Selbstgerechtigkeit ankommt. Er sagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe nicht gesündigt und trotzdem leide ich. Und Gott will am Ende die Freunde von Hiob alle vernichten. Ja, der will die Theologen alle einen Kopf kürzer machen. Und dann heißt es, als Hiob für sie betete, da erwies der Herr ihnen Gnade. So ist es Vorsicht geboten. Und das ist irgendwie wie so eine Warnung an mich, die spreche ich wie in den Spiegel rein. Weil heute erzähle ich euch von dem Lohn der Furcht des Herrn. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass ich keine Versprechungen in dieser Predigt mache, wie man jetzt reich wird oder wie man gesund wird, sondern dass ich versuche zu vermitteln, was die Bibel zum Thema Lohn für die Furcht Gottes sagt. Ich bin aber nicht letztendlich verantwortlich, ja, ich bin ja nicht der dann eure Kontonummer eingibt und das würde schnell zum Erliegen kommen, ja, wenn mein Konto die Quelle eures Reichtums wäre. Es ist Gott, der dafür verantwortlich ist. Und wir können ihm vertrauen, dass sein Wort wahr ist, aber wir können ihn nicht verpflichten, wann und ob und wie er handelt. Er ist nicht unser Arbeitnehmer, den wir angestellt haben und dem wir Befehle geben können. Heute geht es darum, was die Bibel darüber sagt, wie die belohnt werden, die den Herrn fürchten. Die Bibel gibt uns durch verschiedene Aussagen das Recht darin, sehr kühn aufzutreten und glaubensvoll den Segen zu versprechen. Und deswegen mache ich das auch heute. Und damit endet dann mein Part. Also ich bin dann nicht dafür zuständig, dass es euch dann tatsächlich passiert, sondern ihr müsst dann Gott vertrauen. Ihr könnt dann nicht rausgehen und sagen, David hat gesagt, das wird passieren. Deswegen diese lange Vorrede, weil ich schlussendlich nicht der bin, der Gott steuert. Sondern Gott handelt von sich aus und hält sich an seine Versprechen, wie er das möchte. So, und ich kann euch jetzt nicht eine Anleitung geben, die euch den Segen garantiert, sondern ich lehre und verkündige, was das Wort Gottes sagt. Ob du gesegnet wirst durch die Furcht Gottes und wie dieser Segen in deinem Leben im Detail aussieht, kann ich nicht sagen. Wenn ich dann von Reichtum spreche, sieht Reichtum bei einer anderen Person anders aus als bei mir und bei mir anders als bei dir. Hat unsere Frömmigkeit, unsere Entscheidungen und die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, eine Auswirkung auf den Segen, den wir bekommen? Ja, auf jeden Fall. Wie gesegnet du bist, hängt definitiv ab davon, ob du Jesus liebst, ob du gehorsam bist, ob du dich interessierst für seine Wege. Gibt es Garantien, die uns versichern, dass der Segen immer da sein wird, beziehungsweise so kommt, wie wir uns das wünschen? Nein, solche Garantien gibt es nicht. Und warum predige ich dann darüber heute? Weil es halt biblisch ist. Ich kann nichts anderes predigen, als das, was die Bibel sagt. Aber es sind an sich wunderbare Themen und da möchten wir jetzt direkt reingehen mit Punkt 2. Punkt 2 und Punkt 3 haben jeweils einen Unterpunkt und wir kehren jetzt zurück zu Psalm 34. Den hatte ich in der allerersten Predigt über die Furcht Gottes schon vorgelesen. Diese Predigt hieß, kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Und ich lese mal diese beiden Verse vor. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der das Leben begehrt, oder der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? David verbindet das Lernen der Furcht Gottes mit Segnungen. Er fragt quasi er sagt, kommt her, ihr Kinder, oder Elberfelder sagt, kommt her, ihr Söhne, ich will euch lehren, was die Furcht Gottes ist. Und im nächsten Atemzug spricht er davon, derjenige, der Gott fürchtet, wird gesegnet werden. Wer ist der Mann, der Leben begehrt und der sich Tage wünscht, an denen er Gutes sieht? Das heißt, dass Gott uns dass quasi Furcht des Herrn direkt zusammenhängt mit der Qualität unseres Lebens. Ich werde dann gleich noch näher darauf eingehen, was das am Ende bedeutet. Jemand, der sich ein gutes Leben wünscht und Tage, an denen er Gutes sieht, ja, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen, wer möchte ein gutes Leben haben, wer möchte Tage haben, an denen er Gutes sieht, wir würden nur alle die Hand heben und sagen, ja, ich hätte auch gern ein schönes Leben. Und für David ist es der logische Schluss, dass diejenigen, die ein gutes Leben haben wollen, nämlich jeder, auch den Herrn fürchten sollen. Denn dieses gute Leben kommt durch die Furcht des Herrn. Wer den Herrn fürchtet, wird gesegnet sein. Punkt A. Da heißt es, wer das Leben begehrt. Wer das Leben begehrt. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt? So, So, hier ist jetzt nicht Leben, der Begriff Leben im Sinne eines philosophischen Konstruktes gemeint, so wie ein geistlicher Gegenstand, der irgendwie so mehr so philosophisch gemeint ist. So zum Beispiel, wie wir das in Johannes Kapitel 10 lesen, wo Jesus sagt, ich aber bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Oder wo Jesus sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das sind im gewissen Sinne, bezieht sich das aufs ewige Leben. Wir würden das relativ philosophisch doch deuten. Aber hier geht es, und wie in fast allen Versen, die im Alten Testament vom Leben sprechen, geht es nicht um ewiges Leben oder Leben in Fülle, also irgendwelche geistlichen Begriffe, sondern es geht um das natürliche Leben im Sinne der Zeitspanne zwischen Geburt und Tod. Und natürlich, um das ganz korrekt auszudrücken, auch ein ungeborenes Leben ist ein Leben, also könnten wir sagen, von der Empfängnis oder vom ersten Herzschlag bis zum Tod. Es geht um die Länge des Lebens, wer das Leben begehrt. Aber das ist noch lange nicht alles. Das Wort, was hier in Schlachter 2000 mit begehrt übersetzt wird, das bedeutet eigentlich Freude haben an. Deswegen übersetzt auch die Elberfelder da ganz anders, nämlich wer ist der Mann, der Lust hat am Leben? Lust am Leben, Freude haben am Leben. Und das bedeutet nichts anderes, als das Leben zu genießen. Das Leben genießen. Ein Leben zu führen, was wir genießen. Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und denkst, ach, ein neuer Tag, ich genieße mein Leben. Ja, und du gehst abends ins Bett und sagst, was für ein wunderbarer Tag, ich genieße mein Leben. Lust am Leben, das Leben zu genießen. Freude haben in diesem Leben jetzt und hier, gern zu leben. Das ist ein Segen, der von Gott kommt. Manchmal haben wir so eine Frömmigkeit, die wir uns so angewöhnt haben. Ja, wir sehen dann auch die Name-it-and-claim-it Frömmigkeit, so dieses hypercharismatische, was ganz viel Segnungen verspricht und sagen, so wollen wir nicht sein. Das heißt, der Umkehrschluss, je ärmer ich bin, je miserabler es mir geht, je depressiver ich bin, desto mehr bin ich auf der Seite des Herrn. Ja? Mit Ach und Krach, dem Lamme nach. Je schlechter es mir geht, desto besser. Und das ist natürlich auch eine Vermenschlichung, eine Überreaktion, die nicht aus der Bibel kommt. Nur weil du leidest, heißt das nicht, dass du gottgemäß leidest, sagt die Bibel. Wenn wir denken, dass nur wenn wir leiden, dass wir da irgendwie auf Gottes Seite sind, das ist kein. Es gibt viel Leiden, was verursacht wird, ohne dass da irgendwas Frommes oder Göttliches im Spiel ist. Manchmal denken wir Christen zu schnell an Leid und meinen, unsere Frömmigkeit kann daran bemessen werden, wie schlecht es uns geht. Die Bibel sagt das Gegenteil. Gott möchte uns Lebensfreude geben. Er möchte, dass du Lust am Leben hast, dass du gern lebst, dass du das Leben genießt. Wir brauchen eine Genusstheologie, denn die Bibel redet mehr von Genießen, als der ein oder andere das von uns vielleicht erahnen würde. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17 heißt es, dass Gott derjenige ist, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Wir finden manchmal besser, nein, Paulus, das hast du falsch verstanden, wir müssen das korrigieren, der uns alles reichlich darreicht, damit wir es weitergeben können. Damit wir die Armen unterstützen können. Damit wir das in die Gemeinde zum Pastor bringen können. Ja, bitte, mach das. In dem Fall habe ich nichts dagegen. Ja. Aber Gott reicht uns den Segen und in diesem Abschnitt geht es ganz speziell ausdrücklich um irdischen Reichtum, um Gegenstände, die ich besitze und Geld, was ich auf dem Konto habe. Gott reicht uns alles da zum Genuss. Gott möchte, dass du ein Genießer bist. Gott möchte, dass du beginnst, das, was er dir schenkt, zu genießen. Und wer den Herrn fürchtet, bekommt die Verheißung, dass er Lebensfreude geschenkt bekommt. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Wir alle kennen Leute, die mehr haben als du oder mehr haben als wir, deren Bankkonto größer ist und deren Auto dicker ist, ja, die aber gleichzeitig richtig schlecht drauf sind, denen es richtig schlecht geht, die nicht das genießen können, was sie haben. Und deshalb müssen sie ein Ding nach dem anderen kaufen. Und dann sind das wie kleine Kinder, die im Spielzeugladen sind und dann, keine Ahnung, ich kenne da Leute, da stehen 15 Laufschuhe im Regal und es muss immer noch ein neues Auto und noch ein neues dies und noch ein neues jenes her, immer mehr und mehr in der Hoffnung, dass man eines Tages endlich zufrieden ist. Warum ist das so? Prediger Kapitel 6, Vers 1 und 2. Prediger 6, Vers 1 und 2, da sagt Salomo: Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, und schwer lastet es auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, so dass es ihm am gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist es nichtig und schweres Leid. Salomo sitzt da in seinem Büro, ja, guckt vielleicht auf das Jerusalem und schreibt da diese Worte auf und sagt: Da gibt es Leute, die haben alles, was sie brauchen. Ihnen fehlt es an nichts. Sie haben Reichtum, wie heißt es? Reichtum, Schätze und Ehre. Aber Gott gestattet ihnen nicht, zu genießen. Was für ein Fluch. Was für eine Strafe. Und dann ist es nur verständlich, wenn solche Menschen dann beginnen, in einen Kreislauf zu kommen, wo sie immer mehr und mehr haben müssen und sie werden habsüchtig und denken, wenn ich das Nächste habe, dann werde ich endlich genießen können, dann bin ich endlich glücklich. Und kurz danach kommt schon wieder das Nächste, was man braucht. Und derjenige, der den Herrn fürchtet, sagt die Bibel, der bekommt diese Lebensfreude von Gott geschenkt. Wer den Herrn fürchtet, hat Lust am Leben. Du freust dich an dem, was du hast. Du freust dich an dem, wie du lebst und was um dich herum ist. Und da geht es gar nicht darum, wie viel das jetzt ist oder wie groß dein Auto ist oder wie dick dein Bankkonto ist. Sondern es geht darum, erlaubt dir Gott, dich darüber zu freuen. Genießen ist eine Gabe Gottes. Und wenn wir bei Prediger bleiben, in dem Kapitel davor, das sind die zwei Verse, die davor stehen, da sagt er, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum, Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich freuen in seiner Mühe, so ist es eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Und da sehen wir auch eine ganz enge Verbindung zwischen dieser Lebensfreude und unserer Genügsamkeit. Wenn ich mich freue an dem, was ich habe, bin ich genügsam. Dann reicht mir das, was ich habe. Und das führt dann zum nächsten Punkt, dass ich nämlich freigebig bin, freigebig sein kann. Nicht jeder hat die Gnade, freigebig zu sein, wegzugeben von dem, was er hat. Weil er ja denkt, dass ich brauche das, damit ich eines Tages irgendwann mal glücklich bin. Und die den Herrn fürchten, sind frei von diesem Fluch. Sie dürfen sich freuen in ihrem Leben. Und da kommen wir zu Punkt B. Da heißt es, dass derjenige, der den Herrn fürchtet, hier geht es um den, der sich Tage wünscht, an denen er oder sie Gutes schaut. Und auch hier kann man dieses Wort wünschen anders übersetzen, so wie es auch in der Elberfelder ist mit Lieben. Wer seine Tage liebt, und das ist ziemlich ähnlich zu dem, was wir gerade schon gesehen haben, seine Tage zu lieben, gern zu leben, Tage, an denen wir Gutes sehen, sind Zeiten, in denen uns gute Dinge passieren. Also wirklich jetzt tatsächlich Gutes. Es geht nicht irgendwie, da kommt dann wieder dieser supergeistliche Touch rein, so wie alles ist gut, was vom Herrn kommt, und wenn es mir schlecht geht und wenn ich gerade richtig am Kämpfen bin, es ist trotzdem alles gut und Halleluja. Das ist nicht, was gemeint ist, sondern hier geht es wirklich um gute Dinge. Da geht es darum, dass uns Gutes passiert, dass wir Tage haben, wo wir Gutes erleben, wo wir Grund haben, uns zu freuen. Gute Erlebnisse, Gesundheit, Bewahrung, Freundschaft, Versorgung, Genuss. Und auch hier ist es wieder diese gute Gabe Gottes, dass wir diese guten Dinge sehen können, also sie wahrnehmen können und uns bewusst darüber sind, wie viel Gutes wir haben. Dass wir nicht, weil das Gute nützt uns nichts, wenn wir nicht mitbekommen, wie viel Gutes da ist. Wenn wir in so eine, das können wir Ossis ja gut, ja, in so eine Meckerspirale da uns reinbegeben und wir sehen jetzt nur noch, was gerade schlecht ist und was wir gerade nicht dürfen und was wir gerade irgendwie, was uns gerade fehlt. Und wir sehen überhaupt nicht, wie viele Schätze und wie viel Gutes wir in unserem Leben, in unserem Land, in unserer Gesellschaft haben. In Jeremia Kapitel 17, Vers 5 heißt es, dass der Gottlose, der dem Herrn nicht vertraut, wie ein kahler Strauch in der Steppe ist. Und er kann nicht sehen, dass Gutes kommt. Gutes kommt, aber ich sehe es nicht. Ich kann es nicht wahrnehmen. Und die Furcht Gottes lässt uns Tage haben, an denen wir Gutes sehen. Diese geschenkte Sicht auf unsere Segnungen ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir dann auch unsere Tage lieben. Dass wir sehen, wie reich wir gesegnet sind. Okay, Punkt 3, da gehen wir zu Sprüche 22, Vers 4. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Über das Leben haben wir heute schon viel gesprochen, deswegen werde ich mich auf Reichtum und Ehre beschränken. Reichtum, Punkt A. Auch hier könnte man natürlich der Versuchung erleben, das irgendwie geistlich zu deuten, reich in Gnade oder reich an Erkenntnis Gottes oder sowas, aber das ist hier nicht gemeint, es geht um ganz schnöden materiellen Reichtum. Auch da wieder das Konto und das, was wir in unserem Besitz haben. Und die Definition, was natürlich jetzt reich ist oder was Reichtum bedeutet, ab wann eine Person reich ist und ab wann eine Person arm ist, kann ich natürlich in dem Fall nicht geben. Das hängt sehr stark von dem kulturellen Background ab, in dem wir uns befinden, von dem Kontext der Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Bei uns gelten andere Personen als reich und andere Personen als arm, als es vielleicht in Ländern, in Entwicklungsländern der Fall ist. Gemessen an dem größten Prozentsatz dieser Weltbevölkerung sind wir reich. Jeder von uns, die wir hier sitzen. Sauberes Wasser, ja, wir können jeden Tag eine warme Dusche nehmen, wir haben genug zu essen. Also uns geht es allen sehr gut. Ich hatte mal in der Vorbereitung nachgeguckt, wer eigentlich die reichsten Deutschen sind. Man weiß immer so ein bisschen, wer die reichsten Amerikaner sind oder die reichsten Leute der Welt, hier der von Amazon und dann hier, wie heißt der von der hier ins Weltall fliegen will. Wie heißt er? Elon Musk, genau. Also das sind so diese Typis. Ja, Elon Musk, hat Felix mal geschickt, diese wundersame Wandlung durchgemacht. Er hatte eine Glatze schon und hat jetzt auf einmal wieder Haare. Wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Das sind so die reichsten Amerikaner. Und die reichsten Zwei Leute in Deutschland, das sind die Gründer, die Kinder, die beiden Kinder des ID Süd Gründers. Und die haben ein Vermögen von 44,1 Milliarden Dollar. Und das Schöne ist natürlich, in unserem kulturellen Umfeld, da wird nicht so viel geprotzt und irgendwie, also ich hatte von denen noch nie was gehört vorher, die leben sehr zurückgezogen, das macht sie natürlich sehr sympathisch. Und im Vergleich zu denen sind wir natürlich alle arm, ja. Also wenn wir uns jetzt neben die IDC, da würden wir alle wie arme Schlucker aussehen. Ja, die Möglichkeiten, die haben wir einfach nicht. Und wir sind gemessen an denen natürlich alle arm. Aber das ist natürlich nicht das Maßstab. Reichtum ist ein über weit, ich habe es aufgeschrieben, ist ein über das lebensnotwendige Maß weit hinausgehender Besitz. Reichtum ist ein über das lebensnotwendige Maß weit hinausgehender Besitz. Und in unterschiedlichen Kulturen gilt Unterschiedliches als lebensnotwendig. Und Reichtum, ihr Lieben, ist ein Segen Gottes. Gibt es auch Gefahren, die mit Geld und mit Besitz und mit Reichtum zusammenhängen? Natürlich gibt es die. Aber die Bibel spricht eindeutig davon, dass Reichtum ein Segen Gottes ist. Etwas ist, was wir schätzen sollten. Und auch da müssen wir gucken, dass wir da nicht so in dieses Böttelmönchtum gehen, ja, für das natürlich auch die Franziskaner, die hatten ja auch Gründe, warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben zur damaligen Zeit, weil die Kirche damals da ging es nur noch ums Geld und nur noch um Reichtum und es wurde immer protziger und die Kirchen wurden immer größer und das gab natürlich auch Gründe dafür. Aber wenn wir von der Bibel gehen, ist Reichtum ein Segen Gottes. Gott möchte denjenigen, der den Herrn fürchtet, segnen mit einem Reichtum, Gott will uns segnen mit Reichtum, also mit einem über das lebensnotwendige Maß weit hinausgehenden Besitz. Das möchte Gott. Und er schämt sich auch nicht dafür, dass er uns mit dieser Aussicht auf Belohnungen, Aussicht auf Reichtum motivieren möchte. Es gibt viele gute Gründe, den Herrn zu fürchten. Und das ist einer davon. Und bevor du jetzt schlecht über mich denkst oder ich jetzt hier ein Wohlstandsevangelist bin und irgendwie euch, wie gesagt, vergesst den ersten Punkt nicht, möchte ich sagen, wenn wir Reichtum nicht hätten, könnten wir viele Dinge, gute Dinge, die wir tun, nicht bewerkstelligen. Ich wäre arbeitslos. Wenn es nicht Leute gäbe, die das auf dem Herzen haben, Geld zu geben in die Gemeinde, dann könnten wir hier nicht so schöne, das ist alles Jonathan, der ganze Technik-Schnickschnack, aber dann könnten wir nicht so schön Lobpreis haben. Ich könnte euch nicht so eine schöne Predigt vorbereiten. Wir hätten nichts geben können für die Geschwister im Libanon. Und wir könnten nichts für die Speisung oder wir könnten wenig gegen die Probleme dieser Welt tun. Und eine Mutter Teresa oder jemanden, der sich aufopfert, direkt bei den Armen, ist immer angewiesen auf reiche Leute, die das unterstützen. Also wir sollten vorsichtig darüber urteilen, weil wir auch nie wissen, wie jemand, der überdurchschnittlich viel Besitz hat, wie der mit seinem Geld umgeht. Reichtum ist ein Segen. Und natürlich, ich habe ja auch schon oft gepredigt über Geld weggeben und so weiter und so weiter. Das kennen ja die meisten von euch schon, könnt ihr euch alles anhören. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Gott schenkt uns Reichtum aus drei Gründen. Nee, aus vier Gründen. Ich habe drei Gründen stehen, aber dann habe ich vier aufgezählt. Aus Genuss. Er möchte, dass wir Reichtum genießen. Er möchte, dass wir Reichtum vermehren. Er möchte, dass wir von unserem Reichtum weggeben. Und er möchte, dass wir unseren Reichtum vererben. Das sind alles biblische Dinge, für die ich jetzt nicht die Zeit habe, die lang und breit vor euch auszubreiten, weil wir ja bei der Furcht Gottes sind. Aber ich finde, das ist etwas Wunderbares und wir dürfen das ruhig umarmen, als etwas Wunderbares, dass Gott sagt, wer den Herrn fürchtet, den belohne ich mit Reichtum. Okay, und dann Punkt B. Nicht nur Reichtum, sondern auch Ehre. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn sind Reichtum, Ehre und Leben. Im Jahr 2018 war das Wort Ehrenmann das Jugendwort des Jahres.
Bist du ein echter Ehrenmann?
Und die Jugendlichen sprechen ja tatsächlich so. Also ich habe ja da einiges mit Jugendlichen zu tun am Amalia-Dietrich-Platz, und die reden ja wirklich so, küss dein Auge oder geht auf meinen Nacken oder bist du ein Ehrenmann? Und das ist etwas Wunderbares, dass quasi in der Jugendsprache so ein herrliches Wort wie Ehre wieder Raum gewinnt und dass man davon wieder spricht, weil es eben doch ein sehr altes Wort ist, und zumindest in meiner Jugend und Kindheit hat niemand von Ehre gesprochen. Das kannte man irgendwie aus dem Western oder irgendwie aus der Pate. Na gut, als Kind habe ich nicht der Pate geguckt, aber das sind irgendwie Dinge, mit denen man nicht so viel zu tun hatte. Was ist Ehre? Ehre zu bekommen bedeutet, beachtet und wertgeschätzt zu werden von anderen Menschen. Und auch hier ist es profaner, als man vielleicht denken möchte. Wir hätten vielleicht gedacht, ja, irgendwie die Ehre bei Gott suchen und so weiter und so fort. Das ist hier nicht gemeint. Ehre zu bekommen bedeutet, wertgeschätzt und beachtet zu werden von anderen Menschen. Wenn die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter, dann bedeutet das, behandle deine Eltern wie etwas Besonderes. Sie sind besondere Personen, die gibt es nicht noch einmal. Deswegen sagt das Wort Gottes, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du ein langes Leben hast. Jetzt sind wir wieder beim langen Leben. Ne? Es bedeutet, dass quasi die Kinder ihren Eltern Achtung und Wertschätzung entgegenbringen sollten, unabhängig von deren Verhalten. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, und jetzt verspricht uns Gott hier, dass er uns belohnen möchte mit Ehre, wenn wir ihn fürchten. Halleluja. Menschen, die dich wertschätzen, und nicht nur aus christlicher Pflicht heraus, so wie ich muss den ja lieben, das ist ja mein Bruder, das ist ja meine Schwester, ich muss mich irgendwie verbiegen, sondern die dich wirklich von ganzem Herzen ehrlich wertschätzen und die das toll finden, was für eine Person du bist. Und dann bleibt das nicht nur bei ein oder zwei, sondern da sind es viele Menschen, das impliziert der Begriff. Ja, zuzunehmende Ehre bedeutet, dass mehr und mehr Menschen erkennen, was für ein besonderer Mensch du bist. Nicht, weil du irgendwie besonders was drauf hast, ja. Es gibt Leute, die sind hochintelligent oder die haben sehr viel geleistet, aber die werden nicht wertgeschätzt. Es gibt Leute, die haben sehr viel Macht, aber werden nicht wertgeschätzt. Und hier verspricht uns Gott, dass er dafür sorgen wird, dass Menschen sehen werden, was wir für tolle Leute sind. Sie werden einen Wert darin sehen, wer wir sind und was wir tun und was wir sagen. Ich hatte mich früher mal gewundert, dass ich manchmal mit Leuten gesprochen habe und irgendwie was in bestimmten Punkt betonen wollte, ja, in meiner feurigen Art und Weise, und wollte der Person was beibringen. Und sagen, guck mal, so und so ist das doch richtig und so weiter und so fort. Habe das alles erklärt und die Person hat es abgelehnt. Und dann kam irgendjemand, vielleicht ein paar Tage später, kam jemand anderes, der schon ein bisschen älter war und irgendwie kam daher und hat genau dasselbe gesagt. In der Predigt oder irgendwie in einem Gespräch, hat genau dasselbe gesagt. Und die Person, die er vorher versucht hat, das klar zu machen und sie zu überzeugen, hat gesagt, aha, ach so, ah, interessant, ja stimmt. Und das hat mich immer furchtbar aufgeregt. Der Grund ist, ich hatte von dieser Person nicht so viel Ehre. Und es war auch gut so. Denn wenn die Bibel sagt, dass es etwas Gefährliches ist, wenn einem Toren Ehre erwiesen wird. Wenn jemand, der nicht die charakterliche Kapazität, die Furcht Gottes nicht mitbringt und dann ihm Ehre erwiesen wird, ist es eine gefährliche Sache. Menschen, die dieser Empfindung der Wertschätzung Ausdruck verleihen, die ehren dich. Und je mehr wir die Furcht des Herrn ergreifen und darin wachsen, desto mehr werden wir als Lohn Ehre bekommen. Sicherlich nicht von allen Menschen. Ja, wenn alle Welt uns mag, dann ist auch irgendwas verkehrt. Aber dennoch wird diese Zahl der Leute, die uns ehren, wachsen, wenn wir den Herrn fürchten. Okay, könnt ihr nach vorn kommen, ihr beiden Lobpreiser? Es lohnt sich also, aus verschiedenen Gründen, den Herrn zu fürchten. Wenn ich jetzt nochmal fragen würde, wer ist der Mann, wer ist die Frau, die sich gute Tage wünscht, die das Leben liebt, wer Reichtum und Ehre haben möchte. Und wenn wir ehrlich sind, und das hoffe ich, weil das nur gesund ist, ja, wenn du jetzt sagst, nee, Reichtum, Ehre, Leben, Gutes haben, das will ich nicht, dann solltest du mal in dich gehen oder einen Seelsorger aufsuchen oder sowas. Das ist ganz normal, dass wir uns ein gutes Leben wünschen. Und Gott hält es für nötig, uns mit dieser Aussicht auf Belohnung zu motivieren. Denn manchmal, an manchen Tagen, ist es echt ätzend, den Herrn zu fürchten. Es ist schwer, gehorsam zu sein. Es ist schwer, diesen Weg, diesen schmalen Weg zu gehen. Und dann erinnert uns Gott daran, oder er will uns daran erinnern, es lohnt sich. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, auch wegen der Ewigkeit. Aber es lohnt sich auch wegen dem, was Gott uns verheißt für dieses Leben. Und vielleicht betrifft dich das, dass du sagst, ja, irgendwie habe ich Kämpfe damit, mich abzufinden, dass Gott mich belohnen möchte, dass er mir Reichtum und Ehre geben will. Und dann möchte ich dir Mut machen, dein Herz wieder neu zu öffnen und da wirklich zu verharren und zu sagen, Gott, du willst mich beschenken. Gott ist jedem, der ihm naht, ein Belohner, sagt Hebräer 11. Jedem, dem er naht, ist er ein Belohner und er möchte uns belohnen. Denn er sieht, was es kostet. Er sieht, was es mit sich bringt, sich selbst zu verleugnen, seine eigenen Begierde und Lüste zu verleugnen. Er sieht, was es mit sich bringt, wenn wir weggeben, wenn wir nicht nur für uns leben, sondern für andere Menschen. Und er findet eine große Freude daran, das zu belohnen. Lass uns einfach mal ins Gebet gehen und dann werden wir nochmal Lobpreis machen. Vater, wir danken dir, dass du uns belohnen möchtest. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn sind Reichtum, Ehre und Leben. Und du willst uns Leben geben. Du möchtest, dass wir ein Leben haben, was wir genießen können. Du möchtest uns ein Leben geben, was wir gerne leben. Vater, ich bete jetzt für diejenigen, die im Moment ein Leben führen, wo sie immer wieder neu fragen, ist es das wirklich, muss ich das wirklich machen? Und sie haben diesen Segen des Genusses nicht wirklich in ihrem Herzen. Gelangweilt und frustriert, Herr, von der Art und Weise, wie sie leben. Und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnen möchtest als der Gott, der uns Leben gibt. Als der Gott, der möchte, dass wir gute Tage in unserem Leben haben. Danke, Herr, dass du uns die Furcht des Herrn lehrst, dass du uns zeigst, was es bedeutet, dich zu fürchten. Nicht nur, dass wir von Sünde Abstand nehmen, was, Halleluja, ein wunderbarer Segen ist, sondern auch, dass du gibst uns nicht nur ein Vermeidungsgebot, sondern du gibst uns auch eine Aussicht. Und Herr, wir wollen auf diesem Weg gehen, wo wir gesegnet werden. Wir wollen auf diesem Weg gehen, wo wir ein maximaler Segen für andere sein können. Das ist der Weg der Furcht Gottes. Lehre uns, dich zu fürchten, wunderbarer Gott. Und bring uns dahin, dass wir dich als einen Belohner Gott sehen können, von dem wir gerne empfangen können. Denn alles, was von dir kommt, ist die gute und vollkommene Gabe.
Wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.